SWR 1 Arbeitsplatz mit Katha Jansen.
Schön, dass Sie dabei sind.
Also Umgang mit hochpathogenen Keimen und Viren, das ist mir ja gewöhnt. Aber so wie es im Moment ist, das habe ich nicht erlebt. Nein, das ist also ganz neu.
Sagt Elisabeth Walz, die in der Notaufnahme der Mannheimer Uniklinik arbeitet. Denn die Ausnahmesituation Pandemie beschäftigt nicht nur die Intensivstationen der Krankenhäuser. Gerade auch in den Notaufnahmen dreht sich ganz viel um Covid. Wie sich die Arbeit dort verändert hat und mit welchem Gefühl Ärzte und Pfleger auf die Weihnachtstage schauen, gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz. Denn dort sind die Kitas gerade nicht, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, im Notbetreuungsmodus, sondern im Regelbetrieb, trotz hartem Lockdown. Und unsere Knigge-Expertin Weißrath in Sachen Mailanrede. Viele Intensivstationen in Deutschland sind pandemiebedingt am Limit. Immer wieder berichten Medien in diesen Tagen über schwindende Kapazitäten, ja, und auch die Angst vor der Triage. Über die Notaufnahmen wird in diesem Zuge aber kaum gesprochen. Dabei sind sie erste Anlauf- und Kontaktstelle und immer mehr Patienten in den Notaufnahmen sind Covid-19 positiv. Das stellt Ärzte und Pfleger vor völlig neue Herausforderungen in einem Job, in dem oft jede Sekunde zählt. Auch in der Notaufnahme der Mannheimer Uniklinik wächst die Anspannung, vor allem mit Blick auf die anstehenden Feiertage, wie Wolfgang Brauer berichtet.
Entschuldigung. Medizinische Aufnahme, Uniklinik Mannheim, hallo?
Notfallaufnahme in der Universitätsmedizin Mannheim. Ein ständiges Kommen und Gehen. Die Behandlungskabinen sind belegt und auch auf den Gängen ist einiges los. Ärzte, Pfleger und Sanitäter tragen zusätzlich Schutzkleidung. Plastikkittel, Maske und Brille den kompletten Arbeitstag lang. 9 Patienten werden im Moment versorgt. Vor den meisten Behandlungskabinen hängen rot- und grünbraune Warntafeln. Covid-19 positiv. Schon vor der Pandemie waren viele Notaufnahmen an der Belastungsgrenze. Jetzt ist die Lage noch angespannter.
Gefühlt sind die Zahlen am Eskalieren. Also jetzt heute zum Beispiel hatte ich fast ausschließlich Covid-Patienten. Also es ist eher am Steigen als am Besserwerden.
Sagt Assistenzarzt Alexei Anochin, der seit März in der Mannheimer Notaufnahme arbeitet. Besonders die ganze Organisation, die wegen der Infektionsgefahr notwendig wird, belastet ihn im Arbeitsalltag.
Das macht das alles ein bisschen umständlicher, sage ich mal. Weil man muss natürlich am Telefon vorher schon mal fragen, gibt es irgendwelche Hinweise drauf? Da muss man die Kabine dementsprechend freimachen, muss sich danach immer desinfizieren. Es sind viele organisatorische Schritte, die einfach das Arbeitsleben erschweren, komplizierter machen.
Und auch mehr Zeit kosten. Wichtige Zeit, die fehlt, wenn ein neuer Patient ganz dringend Hilfe braucht. Ähnlich geht es den Pflegekräften. Elisabeth Walz ist stellvertretende Leiterin der Notaufnahme.
Eine Kollegin aus Heidelberg hat mir so schön gesagt vor ein paar Tagen am Telefon, wenn sie nach Hause kommt, fühlt sie sich, wie als wäre sie von einem LKW überfahren worden. Also man ist wirklich auch psychisch geht eigentlich, aber physisch sehr kaputt. Also es ist anstrengend körperlich.
Hast du schon? Übelkeit, Zerbrechen, Gang- und Standfähigkeit.
Gerade noch war Hochbetrieb in den Gängen der Mannheimer Notaufnahme. Pfleger, Rettungssanitäter, Assistenzärzte und Oberärzte. Jeder weiß, was er zu tun hat. Doch plötzlich ist es ruhig geworden. Das kann sich jederzeit ändern, sagt Assistenzarzt Alexei Anochin. Seit 8 Uhr ist er in der Notaufnahme. In einer Stunde ist seine Tagschicht zu Ende.
Das sind die ersten 5 Minuten heute, wo ich mal Zeit habe, überhaupt zu warten. Also bisher sind wir eigentlich durchgehend nur im Hin- und Herrennen gewesen.
Auch an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen hat der 26-jährige Assistenzarzt Notdienst.
Ich hoffe auf das Beste, aber ich erwarte das Schlimmste.
Nämlich, dass der Andrang in der Notaufnahme und der Stress der Ärzte und Pfleger wegen Corona noch viel größer werden. Große Kapazitäten hätten sie dann hier nicht mehr, sagt Alexei Anochin. Dann müssten sie improvisieren.
Deswegen sehe ich mit einem sehr mulmigen Gefühl auf die Weihnachtsfeiertage. Aber ich persönlich wünsche es mir einfach, dass die Menschen jetzt zu den Weihnachtsfeiertagen auf sich Acht geben und auch auf die anderen Menschen und nicht diese Lockerungen wahrnehmen, sondern einfach vernünftig bleiben und vielleicht auch einfach auf Weihnachten verzichten. Vielleicht ist so ein Fest einfach nicht so wichtig, gerade in dieser Zeit.
Eindrücke aus der Notaufnahme der Mannheimer Uniklinik. Wolfgang Brauer war für uns vor Ort. Shoppen, Schwimmbad oder Schule, all das ist in diesen Tagen während des zweiten kompletten Lockdowns nicht drin. Wobei, so komplett ist dieser Lockdown dann doch nicht, zumindest nicht für die Kitas in Rheinland-Pfalz. Während Krippen und Kindergärten in Baden-Württemberg zum Beispiel nur eine Notbetreuung anbieten, steht in der rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung nämlich wortwörtlich drin, die Kitas bleiben im Regelbetrieb geöffnet. An die Eltern wird aber appelliert, möglichst eine Betreuung zu Hause sicherzustellen. Für viele Erzieherinnen und Erzieher geht das gar nicht. Claudia Theobald ist die Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz. Frau Theobald, was haben Sie gedacht? gedacht, als Sie mitbekommen haben, dass das die Formulierung ist?
Das Entsetzen war groß. Also unsere Community ist regelrecht explodiert. Und wir hätten das auch nicht für möglich gehalten, dass so eine Formulierung kommt, weil ja vom Bund ganz klar gesagt wurde, Kitas und Schulen sollen geschlossen werden und nur im Notbetrieb laufen. Also das kann keiner verstehen in unserer Berufsgruppe.
Mit an der Regelung in der neuen Corona-Verordnung dran hing auch der Satz, an die Eltern wird appelliert, möglichst eine Betreuung zu Hause sicherzustellen. Wie sind denn da jetzt nach einigen Tagen Ihre Erfahrungen? Funktioniert dieser Appell?
Ja, im Moment vor Weihnachten ist es in den Kitas sehr unterschiedlich. Es gibt Kitas, die haben noch relativ viele Kinder und die Eltern bringen die Kinder trotzdem. Ich weiß aber auch von vielen Kitas, wo wirklich sehr viel weniger Kinder da sind. Aber das wird sich im Januar wahrscheinlich ändern. Mhm. Und das Problem für die Eltern ist auch, wie sollen die diesen Appell gegenüber ihren Arbeitgebern vertreten? Ich habe jetzt auch eine Mail an den Verband bekommen, da berichtet jemand, ein Unternehmen in Karlsruhe und die haben Mitarbeiter aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und er sagt, die Eltern aus Baden-Württemberg, die können sagen, die Kita hat nur in Notbetreuung geöffnet, ich brauche Homeoffice, die können Verdienstausfall beantragen. Und die rheinland-pfälzischen Eltern, was sollen die sagen? Ja, die Regierung meint, es wäre besser, mein Kind zu Hause zu betreuen und das möchte ich tun. Viele Arbeitgeber werden sagen, wenn die Kita im Regelbetrieb geöffnet hat, dann schicken Sie bitte Ihr Kind da auch hin.
Keine einfache Situation. Wie fühlt sich Ihr Job als Erzieherin gerade an?
Also die Stimmung wird schlechter. Das wird immer schwieriger, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Motiviert sind wir, weil wir unsere Arbeit lieben, weil wir uns freuen, die Kinder zu sehen und mit den Kindern zu arbeiten. Dass wir an vorderster Front stehen, in den Kitas uns auch nicht wirklich schützen können, das ist so. Und wir wissen auch, dass wir wichtig und systemrelevant sind. Was wir aber der Regierung auch wirklich übel nehmen, ist, dass keinerlei Konzepte vorliegen und dass die Möglichkeiten, uns zu schützen, die da wären, auch nicht genutzt werden. Also da wird auch vieles ignoriert.
Jetzt könnte man sagen, dann halten Sie sich zumindest besonders streng an die Hygieneregeln, aber das ist im Erzieheralltag so gar nicht möglich, zum Beispiel beim Lüften. Was ist da das Problem in der Kita?
Die Probleme haben ja schon die Schulen, die melden ja schon zurück, bei den kalten Temperaturen können wir nicht lüften. Aber in der Schule kann ich jedem Kind sagen, zieh die Jacke an oder bring noch eine Decke von zu Hause mit. Unsere Kinder sind die jüngsten 1 oder 2 Jahre alt. Ich müsste dann die Kinder ständig an- und ausziehen, wenn ich alle 20 Minuten lüfte. Kleine Kinder frieren sehr schnell, wenn wir die Fenster aufreißen. Und unsere Kinder sitzen ja auch nicht auf ihrem Platz und können schnell die Jacken anziehen, sondern die müssten dann alle 20 Minuten aus dem Spiel gerissen werden. Und es ist schlichtweg im Kindergartenalltag nicht möglich. Wir können im pädagogischen Alltag auch so gut wie nicht mit Maske arbeiten. Die Kinder sind auch auf unsere Mimik angewiesen. Und als Erzieherin ist man auch nonstop am Sprechen in so einer großen Gruppe mit so vielen Kindern. Das Einzige, was in der Kita geht, ist Händewaschen, etwas öfter, aber wir sind überhaupt nicht geschützt. Die Angst und die Verwirrung und die Sorge, die schwingt immer mit und umso länger das dauert, desto schwieriger, auch mit der Motivation und da auch noch mit einer gewissen Gelassenheit arbeiten zu gehen.
Was fordern Sie von den Entscheidern?
Wir fordern einmal die Betreuung in festen Gruppen. Auch im Januar wird die Situation nicht vorbei sein. Wir werden immer noch Probleme mit Corona haben. Das ganz klar ist, die Kinder werden in festen Gruppen mit festem Personal betreut. Und dafür dürfen dann aber auch die Öffnungszeiten so eingeschränkt werden, wie das eben nötig ist. Also das machen wir ja nicht mutwillig, sondern wir versuchen ja trotzdem so viel Öffnungszeit wie möglich zu bieten. Aber die normale Regelöffnungszeit ist dann in den allermeisten Kitas nicht mehr leistbar. Wir wünschen uns auch die Schnelltests. Also im Moment, wenn jemand Symptome hat, der fehlt oft eine ganze Woche vom Personal aus, weil das so lange dauert, bis dann das Testergebnis da ist. Also das würde uns Sicherheit geben. Und wir fordern Luftfiltergeräte.
Sagt Claudia Theobald, Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz. Dort sind die Kitas auch jetzt im harten Lockdown weiter im Regelbetrieb. Pandemie macht kreativ. Das gilt zumindest mal für die, Achtung, Parfümeriekette Douglas. Die wollten sich vor einigen Tagen nämlich spontan zu einer Drogeriekette umdefinieren. Der Unterschied: Drogerien dürfen auch während des harten Lockdowns öffnen. Der Aufschrei war aber so groß, dass jetzt doch alle Filialen zu sind und sich Douglas-Chefin Tina Müller öffentlich entschuldigt hat. Dafür schreibt ihr Anno Wilhelm den Brief der Woche.
Liebe Tina Müller, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ich vermute, dass Sie immer noch mit dem unangenehmen Geruch beschäftigt sind, den dieser Shitstorm hinterlassen hat. Was für ein Glück, dass Sie als Parfümerie die richtigen Produkte haben, um das Ganze mit 1 bis 3 Sprühstößen zu übertünchen. Dabei haben Sie als Unternehmerin das gemacht, was andere auch versuchen, in der Pandemie den eigenen Laden zu retten. Sie haben sich dafür einen eleganten Schlenker ausgedacht. Schmuck und Dekoartikel vor Ladenöffnung bitte dezent abräumen, nach hinten unsichtbar machen. Darum sollen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen am Lockdown-Mittwoch gebeten haben und dafür nach vorne die Drogeriesachen, täglicher Bedarf, bitte gut sichtbar machen. Als dann aber sichtbar wurde, dass sie überhaupt öffnen, da ging es los. Alle auf Douglas, alle auf Tina. Unsolidarisch. Genau das, was wir nicht wollen. Extrawürste in der Krise. Sehr viel von dem Frust, der sich aufgebaut hat, fand ein Ventil. Douglas, gestern noch letzte Rettung für Männer, die den Hochzeitstag vergessen hatten, war plötzlich Feindbild. Damit war allerdings die Wut entwichen. Und das haben dann andere perfide ausgenutzt. Der Non-Food-Discounter Action zum Beispiel ist wieder offen. Action hat die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Man weiß allerdings nicht, ob aus Angst vor dem Virus oder aus Angst vor dem wütenden Bürger. Auch der Discounter McGuides macht Filialen auf, hängt aber eine Art Duschvorhang über die Regale mit den verbotenen Früchten, also mit den Sachen, die nicht zu den Dingen des täglichen Bedarfs gehören. Jetzt haben Sie, liebe Tina Müller, also den Ärger, aber kein Geschäft. Nur mal so als Idee. Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume dürfen auf Außenflächen verkauft werden. Die Außenflächen vor Douglas-Filialen sind nicht zu verpassen. Man muss kein Hund sein, um sie zu erschnuppern. Wenn man jetzt vor einer Douglas-Filiale, es ist nur so ein Gedanke gewesen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Das ist Caroline Lüdemann und unsere Frage kommt heute aus Pirmasens von Eva. Sie hat uns geschrieben, wie spricht man jemanden in einer Mail an, bei dem man nicht genau weiß, ob man per Du ist oder nicht. Ich schreibe dann aus Verlegenheit immer Vorname und Nachname, also hallo Caroline Lüdemann, ist das eine gute Lösung?
Mit Sicherheit ist es zunächst mal ein kniffliger Fall. Generell würde ich empfehlen, die direkte Anrede so lange zu umschiffen, bis der andere sich eindeutig geäußert hat und man dann eben Klarheit hat. Ich gehe jetzt aber bei der Fragestellung davon aus, dass es sich hier nicht um Fälle handelt, bei denen das Du eindeutig angeboten wurde. Also jetzt zum Beispiel der Chef den Mitarbeiter zum Duzen einlädt. Ich glaube, daran würde man sich dann noch erinnern und wüsste dann, woran man ist. Wahrscheinlich geht es deswegen eher um Fälle, in denen das Duzen und Siezen noch nicht eindeutig angesprochen wurde und man so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Das kommt tatsächlich immer häufiger vor, wo diese Duzkultur in den Unternehmen zwar um sich greift, aber eben nicht offiziell und eindeutig verbindlich geregelt wurde. Dann würde ich vorschlagen, lieber einmal zu viel beim Sie bleiben. Man kann das ja aber ein bisschen formloser gestalten, indem man dann schreibt, liebe Frau Meier, die Version, hier jetzt gerade genannt, hallo Caroline Lüdemann, die würde ich eher als unüblich empfinden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht.
Ich will mehr Geld, aber wie sage ich es meinem Chef?
Darf mir mein Arbeitgeber vorschreiben, wann ich Urlaub nehmen soll?
Was soll ich zum Bewerbungsgespräch anziehen?
Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Mitten in der Krise haben zwei junge Männer aus dem Badischen ein Unternehmen gegründet. Vinogather heißt das Startup und bedient in Pandemiezeiten das Bedürfnis der Menschen nach Gemeinsamkeit mit virtuellen Weinproben. Nicht nur die laufen per Videochat ab. Da die beiden Gründer gerade berufsbedingt hunderte Kilometer voneinander entfernt wohnen, haben sie auch fast alle geschäftlichen Schritte digital unternommen. Jetzt arbeiten sie daran, ihre Idee auch für die Zeit nach der Pandemie aufzustellen. Lena Stadler berichtet.
Sollen wir noch einen kurzen Moment warten oder sollen wir loslegen? Loslegen. Ich glaube, wir können loslegen.
Okay, also die Weinexpertin Elena Batzler sitzt vor ihrem aufgeklappten Laptop am Esszimmertisch ihrer Wohnung. Auf dem Bildschirm sieht sie zahlreiche kleine Fenster mit Gesichtern darin. Das sind ihre Kundinnen und Kunden heute Abend. Sie sitzen in Essen, Berlin oder Hamburg, während Elena Batzler zu Hause in Urloffen bei Offenburg sitzt.
Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Elena Batzler. Ich darf die nächsten 1,5 Stunden mit Ihnen den Abend genießen, sage ich jetzt mal. Und damit der Anfang nicht so trocken ist, würde ich sagen, greifen Sie doch bitte direkt alle zu Ihrem Piccolo.
Die 28-jährige ehemalige Ortenauer Weinprinzessin hat in ihrem Leben schon viele Weinproben gegeben. Online-Weinproben macht sie aber erst seit ungefähr einem Monat.
Ich dachte am Anfang, ist vielleicht komisch, aber es ist überhaupt nicht komisch. Es ist wie wenn alle vor mir sitzen würden, ja. Und wann wird schon mal ein Mitarbeiterteam aus Berlin, sage ich jetzt mal, oder gestern hatte ich eine Gruppe aus Frankfurt, die würde ja nie als Team jetzt zu uns 3 Stunden fahren, nur wegen einer Weinprobe und dann wieder zurück. Das würde die wahrscheinlich nie machen, aber so haben sie halt die Möglichkeit, das doch zu machen.
Organisiert werden die Online-Weinproben von dem Start-up-Unternehmen Vinogether. Gegründet im April von 2 jungen Männern aus der Nähe von Offenburg. Einem der beiden, Manuel Männle, kam die Idee zur virtuellen Weinprobe, als er im Frühjahr im Corona-Lockdown ein Praktikum in Berlin machte und mit seinen Kollegen gerne ein paar Weine aus der Heimat trinken wollte. Also verschickte er Pakete mit kleinen Weinflaschen an alle und verabredete sich mit ihnen im Internet zum Trinken und Fachsimpeln.
Und es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht, dass die das alle gepostet haben. Auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram, so nach dem Motto, in der Corona-Zeit mal wieder ein Team-Event zusammen. Und darauf ist dann der Moritz aufmerksam geworden und der hat mir das geschrieben. Hey Manu, coole Sache, die du da gemacht hast. Könnte man das nicht ein bisschen größer aufziehen?
Die Idee zu Vinogether war geboren und innerhalb weniger Wochen realisiert. Manuel Männle, 22, und sein Geschäftspartner Moritz Liebergesell, 26, kommen zwar beide aus dem Badischen, wohnen jetzt aber studien- bzw. berufsbedingt in Reutlingen und Dublin, Irland. Die Gründung ihres Unternehmens lief deshalb rein über Videochat und Telefonate. Persönlich gesehen haben sie sich vielleicht 5-mal seit dem Frühjahr, erzählt Moritz Liebergesell.
Ja, Gründen auf Distanz war eine ganz neue Erfahrung. Ich denke, Kommunikationswege wären schneller gewesen, wenn wir uns Tisch an Tisch gegenüber gesessen wären. Aber in dem Fall haben wir wirklich sehr viel uns ausgetauscht, teilweise wirklich jeden Abend, jeden Morgen. Hat super funktioniert.
Zusammen mit mittlerweile 7 Partnern, 5 Winzergenossenschaften und 2 Weinhäusern, die die Weinexperten und die Weine stellen, haben die beiden Jungunternehmer seit dem Frühjahr etwa 470 Weinproben mit insgesamt ca. 7.000 Teilnehmern organisiert. Die Nachfrage, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, stetig steigend. In Zukunft würden sie das Geschäft gerne ausweiten und die virtuellen Weinproben aus dem Badischen auch im Ausland anbieten.
Es ist zum einen ein Wunschgedanke, aber durchaus auch nicht so realitätsfern. Also wir glauben da fest dran und wünschen uns natürlich, dass es jetzt nicht nur ein Corona-Kind, wie ich es jetzt einfach mal nenne, bleibt, sondern letztendlich auch ein Unternehmen bleibt, was Bestand hat.
Das war der SWR 1 Arbeitsplatz Podcast. Ich bin Katja Janssen. Dankeschön fürs Zuhören.
SWR 1 Arbeitsplatz.